Punkt 1. Mit Xaver Forthuber.
Heute zu Gast in Punkt 1 ist Walter Samuel Bartosek, Pantomime. Guten Tag.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Danke fürs Kommen. Wir wollen über Pantomime reden und was uns diese Kunstform über die Körpersprache von uns allen sagen kann, von uns Laien, soweit man im eigenen Körper ein Laie sein kann. Na, oh ja, kann man sicher. Was wissen denn die Pantomimen über den Körper und seine Ausdrucksfähigkeit, was wir nicht wissen? Was ist denn das Erste, was man lernt oder was man verstanden haben muss, wenn man mit dieser Kunstform beginnt über den Körper?
Das Erste, was man wissen muss, ist, dass wir Menschen alle Reaktionsmechanismen haben, Verhaltensweisen haben, die global, egal in welchem Kulturkreis wir aufgewachsen sind, gleich oder ähnlich sind. Da gibt es die Grundemotionen wie Freude und Trauer und Zorn etc., die der Körper intuitiv, spontan in seiner Körpersprache ausdrückt und die überall verstanden werden. Das ist das, was wir gemeinsam haben. Und dann gibt es in der Pantomime, und das ist auch ganz wichtig zu wissen, kulturelle Unterschiede. Vor allem, wenn wir die Pantomimeform, die ich die klassische nenne, betrachten, wo der Pantomime ohne Requisit, ohne Bühnenbild, ohne Worte natürlich, alleine auf der Bühne steht und alles in den Raum zaubert. Da entstehen die Räume wie, bin ich in einem Wartezimmer, fahre ich in einem Autobus, wandere ich durch die Wüste. Und da gibt es Dinge, die der Pantomime darstellt, wie zum Beispiel einfach das Öffnen einer Türe. Und da muss man wissen, dass wir hier in Mitteleuropa Türklinken haben, die Briten aber zum Beispiel Türknöpfe, die gedreht werden, dass bei uns die Fenster so nach links und rechts aufgehen und in Amerika werden sie von unten nach oben geschoben. All diese Dinge, da muss man dann, wenn ich auf Tournee bin und in einem anderen Land spiele, muss ich mich zuerst kundig machen.
Und was ist das Letzte, was man lernt? Also von Kunst sagt man ja, die perfektioniert man, indem man zuerst das Handwerk perfekt lernt und dann alles wieder vergisst. Wie ist das im Umgang mit dem eigenen Körper als Instrument?
Da ist es wichtig, ein tiefes Vertrauen in sich selbst zu haben, verbunden mit der Fähigkeit, sich in eine Situation, in eine Lage, in ein Gefühl hineinzuversetzen. Und wenn ich dann da sozusagen drin bin, dann lasse ich dem Körper freien Lauf. Der drückt das dann einfach aus und auf diese Weise wird es auch authentisch. Das bin dann ich, der sich freut oder ärgert oder sucht oder etwas gefunden hat etc.
Und das funktioniert auf der großen Distanz von der Bühne herunter genauso wie jetzt in einem Seminarraum in einem privaten Setting, weil Sie machen ja auch Trainings und Coachings zum Thema Körpersprache.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich habe mich ja am Anfang selbst gefragt, was hat die Körpersprache, die wir alle im Alltag an den Tag legen, zu tun mit der Kunstform auf der Bühne? Und da komme ich genau zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben. Es ist genau das gleiche Verhalten, nur auf der Bühne muss ich es vergrößern. Ich würde sagen, die Tugend und die Essenz der Pantomime besteht darin, das Wichtigste, das Essentielle zu erkennen, Unwichtiges wegzulassen und diese Essenz überdeutlich vergrößert, wie mit einer Lupe, auszudrücken, sodass, wenn Sie mir das so erlauben, die Menschen, die mit den billigen Karten im Stehplatz ganz hinten stehen, auch noch sehen und erkennen können, was sich in der Mimik tut und welche kleinen Bewegungen im Körper mit entstehen.
Ja, ich habe vorhin vom Körper als Instrument gesprochen. Das ist aber natürlich eine Phrase von Ihnen, die ich von Ihrer Homepage gestohlen habe. Meinen Sie das wie ein Musikinstrument oder meinen Sie wie ein Werkzeug? Oder beides?
Beides. beides. Sie haben ganz recht, es ist beides. Es ist einerseits sowas wie ein Musikinstrument. Das heißt, bevor ich auftrete, muss ich mich einstimmen, so wie man ein Cello, eine Geige auch stimmt. Da ist ja eine gewisse Spannung im Körper, so wie die Saite auf einem Streichinstrument gespannt ist. Und das muss die richtige Spannung sein. Ich habe mal versucht, mein klassisches Programm, das habe ich hunderte Male gespielt und ich habe mich so sicher gefühlt, war ich ganz entspannt, überhaupt nicht aufgeregt vor dem Auftritt. Und ich habe hundsmiserabel gespielt. Da war zu wenig Spannung. So diese Lockerheit, ach, das kann ich ja, die ist für eine Aufführung nicht gut. Wenn zu viel Stress und Anspannung und Verkrampfung da ist, ist es auch nicht gut. Also so ein bisschen Adrenalin, so ein bisschen erhöhte Muskelspannung braucht es. Und da stelle ich mich mit meinem Körper wie mit einem Instrument vorher drauf ein. Und die zweite Variante, der Körper als Werkzeug, das ist etwas, was ich benütze in meiner Coaching-Methode, die ich benannt habe, Mimosonanz, von dem Begriff Pantomime und dem Wort Resonanz, eine Wortverschmelzung. Da benütze ich Bewegung, Atem und Stimme sogar, um mit dem Instrument des physischen Körpers Veränderung herbeizuführen in Verhaltensweisen, in Bewegungsmustern, in hinderlichen Gedankenmustern etc.
Vom Körper als Instrument und Werkzeug handelt die heutige Sendung und auch ein Teil der heutigen Musikauswahl. Wir beginnen mit Kevin K.O. Olusola, das ist ein Beatboxer, und wir reden gleich weiter mit Samuel Bartasek. Wir reden in Punkt 1 mit Samuel Bartosek. Sie sind klassisch ausgebildeter Pantomime, aber Sie sind auch gelernter Techniker, habe ich gelesen.
Ja, das ist richtig.
TU-Absolvent.
Ja, Grazer TU. Ich freue mich immer, wenn ich den kompletten Titel sagen darf. Also der Schalk in mir freut sich drüber. Diplom-Ingenieur für biomedizinische Elektrotechnik.
Und der Professorentitel ist woher?
Der stammt vom Konservatorium, Anton Bruckner Konservatorium in Linz, wo ich fast ein Vierteljahrhundert unterrichtet habe.
Die Technikfrage kam daher, also Sie wissen, was Resonanz ist, weil wir vorhin über Resonanz gesprochen haben.
Ja.
Das heißt, da kennen Sie sich aus.
Ja.
Was ist denn Resonanz, wenn wir von Körpersprache reden? Mit welchem Organ spüre ich das, wenn die Körpersprache resoniert?
Mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Körper. Und es drückt sich dann in Gestik und Mimik als erstes aus, weil das sozusagen die feineren Schwingungen sind und die Hände und die Finger und die Muskulatur im Gesicht auf feine Resonanzen ganz schnell reagiert, aber auch die gesamte Körperhaltung. Wenn mich etwas interessiert, wenn etwas spannend wird, dann verändere ich meine Sitzhaltung, dann verändern sich die Positionen der Füße, der Beine etc. Also es ist... Der Mensch in seiner Gesamtheit hat diese Fähigkeit über das empathische Empfinden zum Beispiel in Resonanz mit jemandem anderen zu gehen.
Von der Kunstform sind Sie zu einem Interesse an der Körpersprache allgemein gekommen, die wir ja nicht ein- und ausschalten oder meistens nicht bewusst beeinflussen wie auf einer Bühne, sondern das begleitet uns so durch den Alltag. Was Sie jetzt gesagt haben, erfordert schon ein hohes Maß an Beobachtungsgabe, glaube ich. Was war da Ihr persönlicher Weg? Also bevor wir zu den Antworten kommen, was war denn Ihre Fragestellung, was die Körpersprache betrifft?
Zuerst war ich ja nur an der Kunstform im Theater interessiert. Und dann, und das verdanke ich übrigens dem großen Meister Sami Molcho, dann kamen nämlich Anfragen an mich heran, ob ich Körperspracheseminare im Alltag halten könnte. Ich bin doch Pantomime, weil Sami Molcho diese beiden Fachbegriffe Pantomime und Körpersprache durch seine vielen, vielen Bücher im Bewusstsein der Allgemeinheit verankert hatte. Und da war tatsächlich meine erste Frage, die ich schon anklingen habe lassen, was ist denn das Gemeinsame? Also ich kann den Leuten zwar pantomimisch was zeigen, dachte ich mir, aber ich kann doch nicht erklären, wie man jetzt sich durchsetzt in einer Diskussion etc., bis ich entdeckt habe, dass diese inneren Empfindungen für uns alle gleich sind. Und dann habe ich einfach über die Pantomime, über die Vorstellung in mir, wie würde ich das pantomimisch darstellen, den Zugang zum Alltag gefunden und entdeckt. Es ist das Gleiche. Nur im Alltag ist es erstens viel kleiner, meistens viel schneller und unbewusst.
Und geht das jetzt so Rezept? Also was ich kenne, das sind Tipps zur Körpersprache, werden Sie sicher oft gefragt in Interviews. Da gibt es auch diese einige Grundsätze wie Arme nicht verschränken, offene Haltung einnehmen, das Gegenüber spiegeln vielleicht. Das bekommt man oft so rezeptartig fürs Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Aber kann man das dann wirklich so abrufen, obwohl man es im Inneren vielleicht gar nicht meint oder sich nicht sicher ist?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, dass es zwei Wege für Veränderung gibt und man darf beide gleichzeitig beschreiten. Das, was Sie angesprochen haben, das nenne ich den Weg von außen nach innen. Ich verändere äußerlich, weil ich das gelesen habe, meine Armhaltung. Ich entdecke bei mir selber, ich habe gerade verschränkte Arme, mit einem Willensakt nehme ich sie jetzt auseinander und lege sie offen vor mich auf den Tisch. Eine äußere Veränderung, ob ich deswegen jetzt mich sicherer fühle oder weniger ängstlich, das kommt erst, wenn ich diese veränderte Handhaltung mir bewusst mache, mit drei Atemzügen hineinspüre, wie fühlt sich denn das an mit den offenen Armen. Und dann folgt etwas verzögert tatsächlich eine emotionale Veränderung, aber die ist ganz schnell wieder weg. Also der Vorteil von außen nach innen, man kann das sehr schnell herstellen, aber es ist auch wieder sehr schnell weg. Der zweite Weg, den nenne ich von innen nach außen, ist, dass ich mir anschaue, warum bin ich so unsicher? Was hapert in mir, dass mein Selbstwertgefühl so gering ist? Und da kann ich die verschiedensten Methoden finden, sei es, dass ich einen Coach habe, dass ich einen Therapeuten habe, dass ich nach Indien meditieren gehe, etc., etc. Und wenn sich da mein Innerstes verändert hat und ich mehr Vertrauen ins Leben spüre in mir, dann wird sich automatisch die Körpersprache bei mir auch geändert haben. Da brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, ob die Arme verschränkt sind oder nicht. Vorteil ist, das ist nachhaltig. Der Nachteil ist, das ist ein langer Weg.
Was muss ich denn können oder was muss ich denn beachten? Was würde passieren, wenn ich jetzt eben den Weg von innen gehe und meinem Körper einfach nur mal bewusst zuschaue? Was gibt's da zu entdecken? Also ich bin jetzt ein vollkommener Laie. Ich habe mit 30 bin ich langsam drauf gekommen, dass ich Rückenmuskeln habe. Die sieht man ja nicht im Spiegel, trainiert sie nie. Aber dann sagt er mir, das kannst du strecken und dann fühlt sich das gleich gut an.
Also das Erste, denke ich, was wir entdecken können, ist, dass wir etwas mit den Tieren gemeinsam haben. Wir alle Menschen haben einen Teil im Gehirn, die Amygdala, und die Psychologen nennen das gerne das Reptilienhirn, mit dem Hinweis darauf, dass die Eidechse das Gleiche im Kopf hat wie ich. Ich denke, ich hoffe nur, dass ich ein bisschen mehr drin habe. Und diese Amygdala, die ist zuständig für das Überleben. Also eine instinkthafte Körperreaktion, wann immer wir glauben, unser Leben sei in Gefahr. Und da gibt es die drei bekannten Mechanismen. Das ist kämpfen, fliehen oder sich totstellen. Und das machen wir Menschen subtil und unbewusst Tag aus, Tag ein, wann immer eine Situation auftaucht, die uns unsicher werden lässt. Also, um Ihre Frage zu beantworten, das ist eines der ersten Dinge, die ich bei mir selbst beobachten kann. Wann zieht sich mein Körper zusammen? Wann gehe ich in Rückzug? Wann, das wären die Fluchtmechanismen. Oder wann spannt sich meine Muskulatur an und verfinstert sich mein Blick? Das ist bereits Kampf. Und wann wird mein Blick leer? Und ich reagiere gar nicht mehr, dann bin ich im Todstellmodus.
Eine Frage dazu, ich lenke meinen Blick zur Seite auf den Computerbildschirm. Wir haben ein E-Mail bekommen an punkt1@orf.at von Walter Hofer, der fragt, welche Rolle spielt die Atmung bei der Pantomime? Kann man damit auch die Pulsfrequenz beeinflussen und so weiter? Wie sehr haben Sie uns Ihre Atmung unter Kontrolle?
Die Atmung habe ich insofern nicht unter Kontrolle, das würde ich jetzt nicht so formulieren, sondern ich würde sagen, ich gebe ihr einen bewussten, freien Lauf mitzuspielen. Also wenn ich den Atem nicht fließen lasse, erstickt mir das Publikum. Denn es gibt auch so ein unbewusstes Gesetz, dass der Atem verbindet, auch ein Phänomen der Resonanz. Wir kennen es alle vom Gähnen und vom Lachen. Das steckt an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pantomime darstellen soll, dass ich einen schweren Kasten verschieben soll und der ist so schwer, dass er sich gar nicht mehr... Und ich strenge mich so an und dann atme ich nicht mehr. Das ist ganz schlecht, weil dann auch das Publikum nicht mehr weiter atmet, sondern stattdessen habe ich die pantomimische Illusionstechnik, die dem Publikum vermittelt, der strengt sich gerade an und in Wirklichkeit atme ich frei durch. Ganz, ganz wichtig.
Rufen Sie uns an unter 0800 226 979 oder schreiben Sie uns E-Mails an punkt1@orf.at oder Sie schreiben auf Twitter, wenn Sie auf Twitter unterwegs sind, #punkt1. Was glauben Sie, was man ohne Worte sagen kann? Was sagt Ihr Körper Ihnen und anderen, auch nach dem, was Sie jetzt gehört haben? Was lesen Sie in der Mimik und der Gestik bei den Leuten um Sie herum? Diskutieren Sie mit Walter Samuel Bartosek oder beschreiben Sie ihm einfach Ihre derzeitige Körperhaltung und schauen wir, was passiert. 0800 226 979 punkt1@orf.at. Thank you. La Pantomime, Musik von Maurice Thierry aus dem Film Les Enfants du Paradis, Kinder des Olymp auf Deutsch von Marcel Carné und Jacques Prévert aus 1945. Ein echter Pantomime ist zu Gast in Punkt 1, Samuel Bartosek. Der Körper ist ein spontanes Ausdrucksmittel, steht da als Leitsatz, als Grundsatz in einem Video auf Ihrer Homepage. Ist diese Spontaneität etwas, was bei uns allen sprudelt, oder muss man das aktiv zulassen, oder ist das sowas, was man wieder lernen muss als Erwachsener, den Körper einfach machen zu lassen?
Ich denke, leider müssen wir das sehr oft erst wieder lernen. Das, was sich spontan zeigt, ist, dass wir blockiert sind. Das ist dann auch, könnte man sagen, auch spontan. Aber das ist nicht das, was ich empfehlen würde. Das ist nicht der Wunschzustand, sondern diese kreative, intuitive Spontaneität, die es zulässt, vor allem in einem kreativen Prozess, Dinge entstehen zu lassen, zu erschaffen, als ein schöpferischer Akt, die ich mir nicht ausdenken kann. Also wenn ich was Neues kreiere, ja, da habe ich vorher ein Konzept und da habe ich ein paar Bilder und Ideen. Und dann geht's ins Tun, ins Bewegen und Geschehen lassen. Und da staune ich immer wieder, und das ist ein beglückender Moment, so im Fluss zu sein, wenn dann aus dem quasi Nichts mein Körper etwas tut, und das ist dann begleitet mit dem Gefühl, das stimmt, das kann genau nur so sein, das kann gar nicht anders sein. Und das ist es dann auch, da braucht man nichts mehr verändern. Das war's dann. Halleluja, das ist aus dem scheinbaren Nichts oder aus dem All, wo alles ist, plötzlich durch den Körper sichtbar geworden.
Ist das sozial akzeptiert? Das ist sehr oft das Problem mit der kreativen Spontaneität, dass das Ausladende daran, dass einen die Leute dann anschauen würden, wenn man das eben nicht gewohnt ist.
Ja. Das stimmt. Ja, das ist ja leider eben nicht immer und nicht überall sozial akzeptiert. Und deshalb sind ja diese Regeln und diese Gebote und diese Verbote, an die wir dann gelernt haben, uns halten zu wollen, zu sollen, zu müssen, die uns dann beschränken und in einen Käfig sperren und irgendwie dann völlig verklemmt werden lassen im Extremfall. Ich freue mich persönlich selbst, Künstler zu sein, denn ich habe dadurch einen größeren Freiraum. Ich kann mir Dinge erlauben, die eben der Durchschnittsbürger sich nicht erlaubt, nicht getraut. Und die darf ich als Künstler, ja, ich bin ja mein Künstler, die dürfen aus dem Rahmen fallen. Und das ist ein großes Geschenk.
Wir reden gleich mit unseren Anrufern 0800 226 979, wenn Sie anrufen möchten. Ich lese vorher noch ein E-Mail vor, das uns erreicht hat an punkt1@orf.at von Karl Gundolf, der schreibt: Als Kind gehörloser Eltern kann ich oft in der Körpersprache anderer wie in einem Buch lesen. Der Körper ist analoger, unmittelbarer, direkter im Gegensatz zur digitalen, linearen Sprache. Man spricht immer mit dem ganzen Körper, der Körper wirkt wie ein Vergrößerungsglas der eigentlichen Empfindungen und es ist wie ein Konzert, in dem gleichzeitig Informationen aus allen Körperteilen unmittelbar mitgeteilt werden. Jeder Körperteil ist wie ein Instrument, jeder Körperteil ist wie ein Instrument, das mit den anderen in einem Orchester spielt. Schöne Grüße von Karl Gundolf, vielen Dank für Ihr E-Mail. Herr Bartosek.
Großartige Formulierung. Ja, der menschliche Körper als Orchester mit allen vielen Instrumenten. Und wunderbar, ich gratuliere Ihnen und freue mich mit Ihnen, dass Sie gelernt haben, das zu sehen, zu erkennen und aus dem Menschen zu lesen. Und das ist ein Teil meiner Seminare zum Thema Körpersprache, die ich da anbiete. Die meisten Menschen, die müssen überhaupt erst lernen, wahrzunehmen, dass außer dem Gesicht auch die Hände und aber eben nicht nur Gesicht und Hände, ja, Mimik und Gestik, das wissen wir ja schon, aber auch der ganze Körper von Kopf bis Fuß, von der Zehenspitze bis zur Haarspitze lebt und etwas vermittelt. Und das wahrnehmen zu können, das ist großartig.
Aber man kann es auch lernen als Erwachsener, das wäre die nächste Frage gewesen. Also man kann
natürlich, es ist eine Schulung, ein Schulungsweg. Es braucht ein Training und so wie bei einem Muskeltraining man dann aufbaut und sagt, 20 Kilo, 25 Kilo, 30 hebe ich jetzt, so ist das beim Körpersprache und Körpersignale wahrnehmen. Der Aufbau besteht darin, dass ich mir vornehme, zum Beispiel 14 Tage mal nur meine eigene Gestik und die Gestik meines Gegenübers zu beobachten. Und dann nehme ich dazu, was macht denn mein Atem eigentlich? Was macht denn meine Muskelspannung und die beim Gegenüber? Also wir müssen immer zweifach lernen und üben. Einerseits bei mir, und es ist gut, bei mir selbst anzufangen, weil erst wenn ich es bei mir selber wahrnehmen kann, kann ich es auch beim anderen wahrnehmen. Und dann parallel. Es ist ein ständiges Ping-Pong-Spiel zwischen den Menschen, wenn sie kommunizieren. Mein Körper reagiert irgendwie, aufgrund dessen reagiert ihr Körper und weil ihr Körper wieder was macht, macht meiner wieder etwas. Das geht ständig hin und her.
Gut, dann nehmen Sie sich doch mal einen Kopfhörer, wenn Sie möchten. Wir sind gespannt auf die Anrufe. Frau Wallner ist die erste Anruferin. Willkommen in der Sendung.
Ja, grüß Gott, schönen Nachmittag.
Grüße Sie.
Ich denke, dass die heutige Zeit in der Interaktion der Menschen untereinander viel ärmer geworden ist. Wenn man heute die Menschen beobachtet, hat man das Gefühl, alle Schauspielern. Ich möchte nur ein Beispiel bringen. Früher die Damen mit dem Fächer zum Beispiel. Es war wirklich eine Nachricht, die man damit geben konnte, ob man jetzt den Fächer geöffnet hat, ob man ihn an die linke oder rechte Wange gehalten hat. Ich möchte nicht sagen, dass man heute also einen Fächer wieder verwenden soll. Aber es gibt nichts, wo man heute nonverbal mit anderen Menschen auf eine gewisse Weise interagieren kann. Und das finde ich sehr schade, dass die Menschen sich heute so zurücknehmen, anderen gegenüber und gar nicht zulassen, dass man sie erkennt. Das denke ich. Dankeschön.
Ja. Vielen Dank für Ihren Beitrag, das finde ich ganz spannend. Ja, da fällt mir auch noch ein, so das Taschentuch fallen lassen und der geheime Blick über die Schulter etc. Stimmt, das ist wirklich alles verschwunden und noch schlimmer, da muss ich leider Ihnen zustimmen, stattdessen schauen wir nur mehr auf das Display vom Handy und zwei Menschen stehen nebeneinander, zwei Jugendliche und die schauen sich nicht mehr an, sondern der eine sagt, du, ich habe da gerade was geschickt. Also das ist wirklich eine Reduktion auf ein Minimum und ich frage mich selber, wohin wird das führen, aber ich habe Vertrauen, denn alles in unserem Leben ist eine Pendelbewegung oder eine Wellenbewegung und es geht in ein Extrem und wenn das Extrem erreicht ist, dann dreht sich das Pendel um und geht in die andere Richtung wieder. Und ich warte darauf, dass das passiert. Und ich warte auch darauf, dass die Pantomime, die in den 80er Jahren, wo ich begonnen habe, höchst aktuell war und inzwischen in Vergessenheit geraten ist, mehr oder weniger, vielleicht durch diese Sendung heute, wieder mehr ins Bewusstsein kommt.
Es gibt übrigens Ö1-Fächer. Hatte unser Marketing zumindest mal und ich habe auch den Eindruck, dass das wieder kommt. Im Sommer hat man das schon ein paar Mal gesehen. Aber Sie arbeiten ja überhaupt auf der Bühne mit Requisiten, die gar nicht wirklich da sind, aber dann doch irgendwie da sind. Also wenn Sie einen Gegenstand jetzt erfinden, dann muss man den auch wieder weglegen oder die Tür, wenn man sich umdreht, ist immer noch da und man kann hineinrennen zum Beispiel, oder?
Das ist richtig. Das ist eine der großen Herausforderungen und da kann man den Pantomime-Anfänger vom Könner deutlich unterscheiden. Wenn ich einen Gegenstand im Raum, in diesem leeren Bühnenraum abstelle, das Publikum weiß ganz genau, an welcher Stelle ich diesen Koffer dort hingestellt habe. Ich als Pantomime laufe dann durch die Gegend und suche alles Mögliche und muss dann zu diesem Koffer zurückkehren, der genau noch an dieser selben Stelle stehen muss. Also das, ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich darf natürlich verraten, man kann sich auch eine Markierung am Boden machen, ganz geheim, die eine Orientierungshilfe ist. Aber das ist nicht immer und überall möglich.
Unser nächster Anrufer ist der Herr Zopf. Schönen Nachmittag, Sie sind auf Sendung.
Ja, schönen Nachmittag. Meine Frage wäre, also was ich jetzt gehört habe, hatte eigentlich schon Wilhelm Reich Anfang der 30er Jahre entdeckt, der von der Psychoanalyse zur Körpertherapie, zur Vegetotherapie sich entwickelt hat. Also aus seiner Sicht hat er die Psychoanalyse weiterentwickelt und auch über Atmung und Ausdruck und Körperpanzerung. Ich würde gerne den Gast fragen, wie er zu Wilhelm Reich steht, der eigentlich ein ganz strenger Wissenschaftler ist und leider heute in die Esoterik verbannt worden ist.
Vielen Dank, dass Sie den Herrn Reich ins Spiel bringen. Ich schätze ihn sehr. Dieses Thema, dass er in die Esoterik verbannt wurde, hängt wohl damit zusammen, dass er es gewagt hat, von Energie zu sprechen, die er dann auch noch Orgon genannt hat. Es gibt eine menschliche Energie, eine Lebensenergie, zweifellos, nur die armen Naturwissenschaftler, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich bin ja selber ein Ausgebildeter und weiß, dass...
Dann dürfen Sie sicher.
Dann darf ich das, ja, dass man Energie messen und mit Formeln berechnen können muss. Und mit der Lebensenergie haben Sie Ihre Probleme, die zu berechnen und zu messen, aber sie ist da. Allein das körpersprachliche Phänomen, wenn ich gut drauf bin und begegne jemanden und der motschkert mich an, wenn ich das so auf Österreichisch sagen darf, 3 Minuten plaudern und meine Energie ist weg. Das ist ein nonverbales körpersprachliches Phänomen. Und wie kriege ich die dann wieder? Ich kann einen schwarzen Kaffee trinken gehen oder ich kann eine Atemübung machen, die ebenso die Energie wieder zurückbringt. Und Herr Reich hat eben damit gearbeitet und den Menschen als ganzheitliches Wesen betrachtet. Und das finde ich großartig und das sollte meiner Meinung nach mehr und mehr im Bewusstsein sein der Allgemeinheit.
Was wären die Konsequenzen aus diesem Bewusstsein? Was würden wir besser verstehen, anders machen?
Achtsamer und damit auch respektvoller miteinander kommunizieren.
0800 226979 @orf.at kommunizieren Sie mit uns. Sie hören Punkt 1, wir reden mit dem Pantomimen Walter Samuel Bartosek und unser nächster Anrufer ist der Herr Neumann. Schönen guten Nachmittag, willkommen in der Sendung.
Ja, grüß Gott, Herr Bartosek. Ich habe am Konservatorium Wien, Privatuniversität, studiert und am Ende des Studiums, kurz vor dem Abschluss, habe ich gesehen, ich brauche noch Wahlfächer, die ich absolvieren muss. Und So bin ich zu Herrn Bartosek in die Körperarbeit gekommen und dankenswerterweise und habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich das schon längstens dringend gebraucht habe. Dieses, also ich komme nicht von der Pantomime, sondern vom Instrument, und dieses Instrument mal weglassen und sich nur mit dem Körper auseinandersetzen, das habe ich schon ganz dringend gebraucht. Und ich war so begeistert, dass ich schlussendlich auch einen Teil meiner schriftlichen Masterarbeit dann der Körperarbeit bei Walter Samuel Bartosek gewidmet habe. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt erinnern kann, es ist, glaube ich, 7 Jahre her.
Ja, ja.
Und ja, jetzt nach 7 Jahren habe ich jetzt zufällig Hörings gehört und ihre Stimme erkannt. Und
wie schön.
Da muss ich jetzt anrufen und sie auf diesen Weg grüßen lassen. Und nochmal Danke sagen. Und ich zehre heute noch davon und unterrichte es auch selber und gibt es teilweise auch im Unterricht, versuche das irgendwie
großartig
anzusprechen und weiterzugeben. Und ich finde zum Beispiel, es ist schade, dass ich quasi damals am Konservatorium nur durch einen Zufall auf ihre Vorlesung gekommen bin. Sowas gehört für alle Studierenden verpflichtend in einen Studienplan, weil man ist so verkopft beim Üben mit Instrument oft. Stimmt, und man ist so fokussiert auf, man muss erfolgreich sein, das und der Verstand und das, was sich im Kopf ausspielt, das ist dann oft gar nicht mehr so hilfreich. Und solche Vorlesungen wie bei Herrn Bartosek mit Körperarbeit und das ganze Feinstoffliche und was macht meine Körperhaltung mit mir und mit dem Publikum und so weiter, das gehört verpflichtend in jeden Lehrplan auf jeden Musikinstitut.
Ja, was machen Sie?
Und liebe Grüße, Herr Bartosek.
Danke. Was machen Sie denn jetzt, Herr Neumann? Da steht, Sie sind in der Volksoper.
Genau, ja, ich bin im Orchester in der Volksoper gelandet.
Gratuliere.
Und wovon zehren Sie da genau? Was ist denn das, woran Sie sich so jeden Tag erinnern beim Instrumentstimmen oder bei der Vorbereitung? Was sind denn die pantomimischen oder Erkenntnisse, körpersprachlichen Erkenntnisse? Genau, danke.
Ja, also die Vorlesung bei Herrn Bartosek macht sensibel auf, wenn ich schief sitze, dann klingt es auch nicht optimal. Also, und jetzt bin ich einfach schneller sensibler auf das.
Wunderbar.
Also bevor eine Verspannung kommt, höre ich schon am Klang oder ich spüre es vorher schon oder schneller. Okay, jetzt, bevor irgendwie der Ton rauscht, spüre ich schon, okay. Oder vor allem ist es eben, wenn man gesehen wird auf der Bühne, wichtig, dass man nicht nur ein Stück interpretiert, sondern ist ja jeder anders. Ich musste mir Gedanken machen, okay, wie gehe ich auf die Bühne?
Das ist die Präsenz, genau.
Wie stehe ich, wenn ich nicht spiele? Wo sind meine Blicke, wenn ich nicht spiele gerade? Und dass man trotzdem präsent bleibt und sendet und diese Dinge einfach.
Ich freue mich riesig, dass Sie das so aufgenommen haben und für sich nutzbringend verwenden und sogar weitergeben. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke, Herr Neumann, für Ihren Anruf. Da war vorhin gerade noch eine Hörerin, die wissen wollte, wie körperlich fit sind Sie? Und wenn ich mich da anhängen darf, wenn ich körperlich in irgendeiner Form eingeschränkt bin, kann ich dann trotzdem zu Ihnen kommen? Kann ich das Potenzial voll ausschöpfen? Oder ist das etwas, was ins Athletische geht, wenn man es...
Nein, das muss nicht ins Athletische gehen. Ich gehe davon aus, dass eine Durchschnittsfitness einmal ein gutes Fundament ist. Und ich muss auch nicht so flexibel sein wie ein Tänzer und ich muss keine Extremsportfähigkeiten haben. Es geht mehr um das Sensible, das Feine. Und selbst wenn ich körperlich eingeschränkt bin, dann kann ich erforschen, was ist mir mit meinem Körper möglich und das kultivieren und das pflegen und vielleicht auch vermehren und wachsen lassen.
Die Frau Meire ist unsere nächste Anruferin. Guten Tag.
Ja, grüß Gott. Ich möchte das gerne bestätigen, was der vorherige Sprecher gesagt hat. Als Lehrerin erfahre ich immer wieder, wie sensibel die Schülerinnen und Schüler auf meine Körperlichkeit, auf meine Bewegungen, auf meinen Ausdruck reagieren und natürlich auch auf meine Stimme oder so, wie Sie vorher erwähnt haben, wie ich atme. Und seit ich eine alte Lehrerin bin und viel relaxter bin, merke ich, wie auch die Schüler viel relaxter sind und wie viel besser wir zusammenarbeiten können.
Das ist ein Resonanzphänomen, und,
Genau, ich spüre das Resonanzphänomen in jeder einzelnen Stunde und mit Schülern von 14 bis 25, egal welche Altersgruppe oder auch Erwachsenen, man darf das nie unterschätzen, welchen Einfluss man selber auf die Umgebung durch den Körper hat. Das wollte ich nur sagen und wollte noch meinen alten Freund Herrn Karl Gundolf über das Radio herzlich grüßen.
Der hat vorhin eine E-Mail geschrieben, ja genau.
Vielen herzlichen Dank für die schöne Sendung. Wiederhören.
Vielen Dank, Frau Meira. Schönen Nachmittag noch.
Ja, und danke, dass Sie auch nochmal das Atmen erwähnen, denn wir atmen alle, denke ich, oder die meisten, gerade so viel, dass wir überleben. Nur Gott sei Dank. Aber da wäre so viel mehr noch möglich. Also diese, ich empfehle jeden, sich, wenn ihn das interessiert, sich mit Atemmöglichkeiten zu beschäftigen und mehr zu atmen, tiefer zu atmen, langsamer zu atmen. Und wir können in andere Bewusstseinszustände kommen. Wir brauchen kein LSD nehmen oder kein Alkohol irgendwie. Wir können das mit Atem machen und die unerwünschten Nebenwirkungen, fragen Sie den Apotheker, die sind nicht da, sondern ist alles nur erwünscht. Atmen Sie bitte.
Der Herr Scheberan ist unser nächster Anrufer. Guten Tag, Herr Scheberan.
Guten Tag, die Herren. Ich bin Scheberan aus Salzburg. Ein vielleicht banales Beispiel aus dem Alltag. Ich konnte mit meinem Oberkellner meines Stammcafés nonverbal bestellen und kommunizieren. Er auch mit mir, weil er die ausgezeichnete Fähigkeit besaß, die man jedem, der im Service arbeitet, empfehlen kann, ständig, was immer er gemacht hat, den Blick kreisen zu lassen. Ob ein neuer Gast gekommen ist oder gleich. So konnte ich über eine Entfernung von 10 Metern mit ihm kommunizieren. Er hat gesehen, aha, mein Glas neigt sich, das Getränk neigt sich zum Ende. Er hat die Augenbrauen hochgezogen. Und wenn ich noch ein zweites Bild haben wollte, habe ich die Augenlider, die Augendeckel geschlossen. Und er hat gewusst, er kann mir nicht bringen.
Ein wunderbares Beispiel dafür, man braucht nicht immer einen Fächer, um Signale zu senden. Es geht auch mit Augenbrauen und Augenlidern. Vielen Dank.
Augenbrauen, Augenlidern und für ihn war es auch rationell.
Ja, natürlich.
Weil er hat zwischendurch was andere Oberkellner sind jetzt nur ganz konzentriert darauf, was sie gerade jetzt dem Gast servieren und sehen das andere nicht. Und ja, das rate ich jedem, der im Service arbeitet, immer den Blick reisen zu lassen. Okay, danke.
Vielen Dank, Herr Scheberan. Also anscheinend in jedem Beruf oder in jedem Bereich, wo man es mit Menschen zu tun hat, spielt das eine Rolle.
Ja, und ich würde sagen, mein Gott, das sollte man in den Unterricht einfließen lassen, in die Grundschule, denn jeder Mensch, außer er wird einmal Einsiedler oder Einsiedlerin, wird in seinem Leben immer mit anderen Menschen kommunizieren. Und das brauchen wir dann ein Leben lang. Ob wir Integralrechnung ein Leben lang brauchen oder nicht, das sei dahingestellt. Aber kommunizieren können, bewusst und feinfühlig und respektvoll, das wäre eine Grundbedingung der Erziehung.
Ein kurzer Pierrot und dann geht's weiter.
Thank you.
Alter. Samuel Bartosek ist da, Pantomime und Experte für Körpersprache. Naja, diese Expertisen für Körpersprache, wenn Sie so Analysen über die Körpersprache von Politikern zum Beispiel lesen oder hören, wie passt das zu dem, wo Sie herkommen? Ist das, werden da die richtigen Fragen gestellt? Werden da die richtigen Schlüsse gezogen bei diesen Interpretationen?
Das ist eine heikle Frage, finde ich. Ich gehe davon aus, dass jedes Körpersprachesignal immer mehrdeutig ist. Also verschränkte Arme kann heißen, ich bin ein verschlossener Typ. Ja, ja, ja. Und ich finde es furchtbar, dass ausschließlich diese eine Möglichkeit immer wieder kolportiert wird. Es kann auch sein, dass mir kalt ist. Es kann sein, dass ich mich zurückhalte, weil ich dem anderen Raum geben will. Es kann sein, dass ich einfach gerade ein Bedürfnis nach Körperkontakt habe und Kuscheln habe, weil das ein der Grundbedürfnisse sind, Streicheleinheiten etc. 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 Das heißt, das, was wir so bei Analysen von Politikern oft lesen können oder hören können, das ist eine Möglichkeit. Und da gibt es natürlich Treffer, das kann dann schon stimmen. Ich fände es aber korrekter, wenn irgendwie dabei erwähnt werden würde, dass das für den Betrachter und den derjenigen, der das analysiert, so ist. Denn ein anderer Betrachter erlebt es möglicherweise ganz, ganz anders.
Machen wir es mit noch einem Beispiel. Da ist per Mail von Trude Biron gekommen, die fragt, was drückt ein Mensch aus, wenn er ein Bein über das andere schlägt? Nach meiner Wahrnehmung öfter bei Frauen steht da. Besteht ein Unterschied, rechtes Bein, linkes Bein?
Also, ich schließe an zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es kann alles Mögliche bedeuten und dann überraschenderweise noch ganz was anderes sein. Und gleichzeitig gibt es natürlich bestimmte Prinzipien, die ich auch in meinen Seminaren immer wieder bewusst mache. Es fängt damit an, dass es eine offene Haltung gibt und eine geschlossene. Das heißt aber noch nicht, dass das schlecht ist, geschlossen zu sein. Eine Tür kann offen sein und eine Tür kann geschlossen sein. Und einmal ist das gut so und einmal ist es nicht gut so. Also Bein übers andere zu schlagen, ist einmal ohne zu bewerten eine geschlossene Haltung. Und dass es mehr bei Damen zu beobachten ist, das sind die sogenannten geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Körpersprache. Das hat mit Erziehung zu tun, das hat mit diesem jahrtausendenalten Patriarchat, in dem wir in diesem Kulturkreis leben, das ja jetzt gerade anfängt, sich wieder von einem Pendelschlag ins andere zu verändern, dass sich die Frauen eher schützen müssen vor den Männern etc. etc. Das sind große Themen. Also eine geschlossene Haltung kann eine Schutzhaltung sein, das ist richtig. Und der letzte Teil vielleicht noch links-rechts, da gibt es symbolische Zuordnungen, aber die kann man dann auch wieder hinterfragen. Aber es ist interessant, mal hinzuschauen. Die linke Körperhälfte wird mehr den Qualitäten zugeordnet, die ich mit Yin bezeichne und die rechte mit Yang. Und da kann man sich damit beschäftigen, was da alles dazugehört. Unter anderem ist das auch weiblich, Yin und Yang männlich. Aber das wäre eine eigene Sendung, denke ich.
Aber das führt zu dem Problem, das man schon allgemein oft beobachtet, das auch unsere Hörerin Frau Trotler, die hier schreibt, beobachtet. Was macht man denn, wenn man feststellt, dass beim Gegenüber der Körperausdruck und das gesprochene Wort so absolut nicht zusammenpassen, nicht kongruent sind? Das ist schon etwas, was ich auch oft feststelle. Sind generell die meisten Leute eins mit ihrem Körper oder nicht?
Meistens nicht, glaube ich und fürchte ich und bedauere ich. Spannend ist, dass der Körper eher das ausdrückt oder die nonverbalen Signale, was authentisch ist. Und der Text, also die Worte, das nenne ich dann gerne den Text, dem schenken wir weniger Glauben. Wenn ich jetzt ein banales Beispiel geben darf, das auch übers Radio funktioniert, wenn ich sage, Schatz, ich liebe dich. Und dann wird eine dementsprechend empörte Reaktion kommen und sage, was hast du denn? Ich habe eh gesagt, ich liebe dich. Der Text war, ich liebe dich. Aber meine Partnerin reagiert nicht auf den Text. Sie reagiert auf dieses und das gehört zur Körpersprache. Wenn Sie sowas erleben, bauen Sie in Ihr Gespräch zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage ein, um herauszufinden, was der Grund der Inkongruenz sein könnte.
Ja, gut, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Kommen. Ich bedanke mich auch bei allen, die noch angerufen waren. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, die Musiker, ein Musiker, der sich noch gemeldet hat, der sagt, er spielt sehr gestikulierend. Jemand anders hat das beim Otto Lechner beobachtet. Das ist der blinde Akkordeon-Virtuose, Jazzmusiker. Viel Interesse, starkes Interesse an nonverbaler Kommunikation. Ja, Walter Samuel Bartosek, Sie bieten Seminare in Wien und in Graz an. Ihre Homepage ist auch bei uns auf der Sendungsseite verlinkt. Morgen in Punkt 1 geht es um die klimaschädlichste Transportform, nämlich das Fliegen. Und Christine Gruber diskutiert mit Magdalena Heuwieser von der NGO Finance and Trade Watch und Sigrid Stagel, Professorin für ökologische Ökonomie, über grünes Fliegen. Geht das? Punkt 1 heute mit Natascha Konopitzki, Helmut Jasper, Sabine Heinax, Javier Plüss und Xaver Forthuber. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Musik